Wiedergeburt im Lebensrad, Jati. Teil 4 der Reihe Evolution, der Mensch zwischen Tier und Buddha, von Meditation am Obermarkt in Gelnhausen. Im Lebensrad kommt die Darstellung des Paticca-Samuppada, also im äußersten der vier konzentrischen Ringe, in dem Ring, der hier an der Wand links dargestellt ist. Dort kommt Geburt Jati an 11. Stelle vor. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Ansätze, wie man Wiedergeburt im Lebensrad interpretieren kann. Nach der traditionellen Lehrweise werden wir in 6 verschiedenen Bereichen oder auch Welten wiedergeboren. Das sind die Menschenwelt, die Tierwelt, die Götterwelt, der Bereich der wütenden Kämpfe, die Höllenwelt und der Bereich der hungrigen Geister. Das ist die traditionell in Asien häufigste Interpretation. Mitunter werden diese 6 Bereiche allerdings auch als Geisteszustände aufgefasst, in die wir in Abhängigkeit von unserem Verhalten geraten. Eine ganz interessante Variante hat Jonathan Watts von der Think Sangha, einem buddhistischen Think Trust, aufgezeigt, der die Kette der 12 Nidanas auf unser Konsumverhalten anwendet. In einem bemerkenswerten Essay hat er zunächst die traditionelle Interpretation dieser 12 Kettenglieder dargelegt, sie danach auf das Konsumverhalten im Allgemeinen angewendet und schließlich ein Fallbeispiel durchgespielt, nämlich die Kaufentscheidung eines Ghetto-Jugendlichen für einen Nike-Schuh. Häufig wird auch gesagt, diese 12 Nidana würden einen Ablauf über eine Folge von 3 Leben beschreiben, dem vorigen, dem derzeitigen und dem nächsten. Viele dieser Darstellungen sind für moderne Menschen schwer zugänglich. Ich selbst habe diesen früher distanziert gegenübergestanden. Jedoch durch die wiederholte Lektüre der Werke Helmut von Glasenapps und zahlreiche eigene Reflexionen und Meditationen zu den Nidana ist dies für mich inzwischen sehr viel klarer geworden. Und ich möchte es nicht verabsäumen, diese Erkenntnisse hier weiterzugeben, so gut oder so suboptimal, wie ich es eben vermag. In dieser Beschreibung werden die ersten beiden Nidana dem Vergangenen, die Nidana 4 bis 9 dem derzeitigen und die letzten beiden dem künftigen Leben zugerechnet. Die Nidana 3 und 10 stellen Übergänge zwischen den einzelnen Leben dar. Mit anderen Worten, diese Sichtweise soll erklären, wie es zu unserer Geburt im Geburtenkreislauf kam, als dann unser derzeitiges Leben betrachten und schließlich erläutern, wieso wir wiedergeboren werden müssen. Sehen wir uns diesen Prozess im Einzelnen an. Als erstes Kettenglied haben wir Avijja, Verblendung oder spirituelle Unwissenheit. Darüber habe ich an einem der vergangenen Abende bereits gesprochen. Ich will hier deshalb nur ganz knapp in einem Satz sagen, was unter spiritueller Unwissenheit zu verstehen ist. Es bedeutet erstens, dass wir in unserer Verblendung nicht erkennen, dass Verlangen, Gier, zu Unwissenheit führt. Zweitens, dass uns nicht wirklich bewusst ist, dass letztendlich alles veränderlich, prozesshaft ist. Und schließlich, drittens, dass wir uns alle getrennt und im Konflikt mit unserer Umwelt sehen. Aufgrund dieser Verblendung kommt es dann zu den Sankhara, den Willensäußerungen oder Karma-Formationen, bildlich dargestellt als ein Töpfer, der willentlich etwas produziert. Der Buddha vergleicht den verblendeten Menschen mit einem Betrunkenen und seine Willensäußerungen, seine Wünsche und Pläne mit den Handlungen eines Betrunkenen. Weil wir also in diesem Zustand spiritueller Verblendung so töricht handeln, schaffen wir uns ein bestimmtes Karma, das zur Wiedergeburt drängt. Man kann auch sagen, dass das gestörte karmische Gleichgewicht zu einem Ausgleich drängt, der nur durch eine Wiedergeburt in einem neuen Leben erfolgen kann. Dass es sich also um das Wirken eines karmischen Naturgesetzes handelt. Für die einzelne Person bedeutet das, dass ein karmischer Werteprozess in Gang gebracht worden ist, der sich in einer Wiedergeburt äußern muss, wie Helmut von Glasenapp es formuliert. Man kann es auch so sehen, dass der noch vorhandene Gestaltungswille zu einem Kernbewusstsein führt, das zur Wiedergeburt drängt und karmisch belastet ist. Dieses Kernbewusstsein Vijnana wird im dritten Nidana, im dritten Kettenglied, als Affe dargestellt. Der Affe steht hierbei für das noch unreife menschliche Kernbewusstsein, das triebhaft und kindisch ist. Und aufgrund dieses triebhaften Werdewunsches kommt es dann zur Herausbildung von Namarupa, von Körper und Geist im vierten Nidana. Dies wird bildlich als ein Boot dargestellt, in dem normalerweise vier Personen sitzen. Das Boot steht dabei für die Form, also Rupa, die vier Personen für vier geistige Faktoren, von denen eine Person, das Bewusstsein, das Steuer des Bootes in der Hand hält. Da wir nunmehr ein psychophysisches Wesen sind, das bedeutet Namarupa, haben wir Sinnenorgane und sind in der Lage, Sinneseindrücke gedanklich zu verarbeiten, sodass wir im fünften Nidana diese sechs Grundlagen, Ayatana, die fünf Sinne und das Denken dargestellt sehen. Und zwar als ein Haus mit fünf Fenstern und einer Tür. Da wir über diese sechs Grundlagen verfügen, kommt es zu Passa, zu Sinnenkontakt mit den Objekten unserer Umwelt. Kontakt ist in Bild 6 dargestellt als Kontakt von zwei Personen verschiedenen Geschlechtes. Sofort nach diesem Sinnenkontakt entsteht bei uns eine Empfindung, ein Vedana. Auf Bild 7 als ein Mann mit einem Pfeil im Auge dargestellt. Diese Empfindung, die in uns infolge des Sinnenkontaktes entsteht, ist weder angenehm noch unangenehm. Sie kann auch neutral sein, also drei Merkmalsausprägungen haben. Entweder angenehm oder unangenehm oder negativ. Pardon, oder neutral. Angenehm, unangenehm, neutral, so haben wir es. Ja. Ist diese Empfindung unangenehm, dann wollen wir das Objekt weghaben, vernichten. Ist diese Empfindung jedoch angenehm, dann entsteht in uns Verlangen. Dargestellt in einem durstigen Mann, der eine Frau sieht, die ihm ein Bier bringt. Der Begriff für dieses Verlangen ist auf Pali Tanha, Sanskrit Trishna. Das heißt Durst. In Abhängigkeit von dieser Gier, diesem Verlangen, diesem Durst entsteht Upadana, zugreifen und festhalten. Dargestellt durch eine Person, die Früchte pflückt und in einem Korb sammelt. Und da sind wir bei etwas, was wir aus dem früheren Leben im Lebensrad bereits kennen, das haben wollen. Das war damals im früheren Leben dargestellt durch den Töpfer, der Krüge zum Aufbewahren herstellt, was zu einem Kernbewusstsein den Affen führte. Und ganz ähnlich ist es auch in diesem Leben, dieses haben wollen, dieses nicht loslassen wollen, dieses anhaften, führt zu neuem Werten, zu Baba, dargestellt durch eine Schwangere und in Folge dann zu Jati, zu Geburt. Und damit beginnt das nachfolgende Leben und es endet natürlich zwangsläufig durch Altern und Wiedertod. Charamarana. Dieser Gedanke des Anhaftens, dass noch Wille da ist, dass man noch was erreichen will, dass man nicht loslassen kann, ist also die entscheidende Voraussetzung, dass es zur Wiedergeburt kommt. Wir sind nicht bereit, unser Leben und alles andere auch loszulassen. Und da ist außerdem noch unser Karma, Und somit werden wir wiedergeboren. Man könnte nun der Auffassung sein, dass es demnach sehr hilfreich sein müsse, nicht mehr wiedergeboren werden zu wollen. Aber Vorsicht! Der Wille zur Nicht-Wiedergeburt ist auch ein Wille. Etwas, das man nicht loslassen will. Und der Nicht-mehr-Werde-Wille ist genauso ein Trieb, ein Asava. Und damit ist der Nichtseinstrieb genauso hinderlich am Erreichen von Nirvana wie der Daseinstrieb. Die richtige Einstellung zur Vermeidung von Wiedergeburt wäre also der mittlere Weg zwischen Daseins- und Nichtseinstrieb. Also eine in Bezug auf Wiedergeburt gleichmütige Haltung. Und natürlich ein ausgeglichenes Karmakonto. Betrachten wir noch einmal genauer das, was da zur Geburt drängt, was da geboren wird. Also die beiden Kettenglieder, die durch die Schwangere und die Geburt dargestellt werden. Und wenden das auf unsere eigene Erfahrung an. Drei Ebenen bestimmen unsere gegenwärtige Persönlichkeit. Drei Ebenen. Bestimmen also das, was wir für unser Ich halten. Und das sind erstens das genetische Entstehen in Abhängigkeit von genetischen Bedingungen. Zweitens das soziale Entstehen in Abhängigkeit von sozialen Bedingungen. Und drittens das karmische Entstehen in Abhängigkeit von karmischen Bedingungen. Diese drei Bedingungskomplexe sind es, die meine jetzige Persönlichkeit bestimmen. Der stabilste der drei Bedingungskomplexe ist der genetische. Mein individuelles Genmaterial ist erbtechnisch bedingt. Dass ich, der Horst, zum Beispiel zu Fettleibigkeit neige, ist erblich bedingt und kommt aus der Richtung meiner Großmutter väterlicherseits. Zwei meiner drei Kinder haben dieses Problem leider auch. Dass ich andererseits zu Allergien neige, ist ebenso genetisch bestimmt und kommt von meiner Großmutter mütterlicherseits. Allerdings ist dieser genetische Bedingungskomplex zwar relativ starr, aber keineswegs unveränderlich. Ja, ich habe Allergien. Zum Beispiel die gegen Acetylsalicylsäure. Ein Kopfschmerzmittel, das unter dem Namen Aspirin bekannt ist. Unter denen auch schon meine Großmutter litt. Aber diese Allergie entwickelte sich im Laufe meines Lebens. So reagiere ich inzwischen auch allergisch gegen Ibuprofen, ein anderes Schmerzmittel. Und das war vor 20 Jahren noch nicht so. Also, auch der genetisch bedingte Komplex entwickelt sich aufgrund von Bedingungen, die mir teilweise unbekannt sind. Und zwar innerhalb eines Lebens, und er entwickelt sich stark beim Übergang von einem Leben zu einem anderen, weil bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle zwei verschiedene Erbmaterialien zusammenkommen. Und dann gibt es da das soziale Entstehen in Abhängigkeit von sozialen Bedingungen. Wie ich mich verhalte, wie ich die Welt erlebe und wie ich handle, ist nicht nur genetisch bedingt, sondern eben auch sozial erlernt. Sozialisationsinstanzen sind dabei das kulturelle Umfeld, geprägt durch so unterschiedliche Dinge wie beispielsweise Kulturraum, geschichtliche Epoche, religiöse oder pseudo-religiöse Wertvorstellungen und natürlich durch Personen, wie zum Beispiel unsere Eltern und die anderen Menschen, mit denen wir Umgang pflegen. Auf dieser sozialen Ebene gibt es zwar Grundüberzeugungen und Grundeinstellungen, diese sind jedoch rascher wandelbar als die genetischen Bedingungen. Hier findet ein Wandel, eine Entwicklung innerhalb eines Lebens statt. Aber auch hier ist der Übergang in ein neues Leben ein starker Einschnitt, denn wir geraten gegebenenfalls in ein deutlich verändertes Umfeld. Und die dritte Ebene, das ist das karmische Entstehen in Abhängigkeit von karmischen Bedingungen. Karma bedeutet Handeln. und zwar ethisch bewertbares Handeln. So wie Handeln auf der physikalischen Ebene physische Konsequenzen hat, also beispielsweise, wenn ich etwas fallen lasse, so fällt es nach unten, so wie Handeln auf der chemischen Ebene chemische Folgen hat, zum Beispiel, wenn ich molekularen Sauerstoff und molekularen Wasserstoff zusammenbringe, entsteht eine Verpuffung. Und so wie Handlungen auf der unteren animalischen Ebene entsprechende Folgen haben, sieht ein Hund einen anderen, so kommt es zu einer bestimmten Reaktion. Genauso haben auch karmische Handlungen karmische Folgen. Wenn ich beispielsweise aggressiv gegen jemanden bin, hat dies Folgen. Folgen, die teilweise auf den Urheber, also auf mich selbst, zurückfallen. Das kann im gleichen Leben geschehen. Der Herr Gaddafi ist gerade dabei, das zu erfahren. Oder es geschieht möglicherweise auch erst in einem späteren Leben. Nun gibt es, wie wir alle wissen, unterschiedliche Einstellungen zur Wiedergeburt. Ich möchte die beiden extremen Ansichten nennen. Da gibt es einerseits die nihilistische Ansicht. Sie geht davon aus, dass eine Person einfach nur durch die biologische Vereinigung von Ei- und Samenzelle entsteht. Das Bewusstsein, der Geist, die Psyche entstehen dann irgendwie von ganz allein. Um den physischen Tod des Körpers verschwinden sie plötzlich auf Nimmerwiedersehen. Das ist eine materialistische Einstellung und diese weist der Buddha zurück. Und dann gibt es andererseits, das andere Extrem, die eternalistische Vorstellung. Die Vorstellung von einer Entität, einer Seele, die ewig da ist und in Seelenwanderung weitergegeben wird. Es ist also etwa so, nach dieser Vorstellung, als gäbe es einen festen, beständigen Wesenskern, der unsere individuelle Existenz überdauert. Ist der menschliche Körper alt und verbraucht, so sagen die Eternalisten, so stirbt diese, aber die menschliche Seele geht nun in einen anderen Körper über, sei es einen menschlichen oder eventuell auch einen tierischen. Auch diese Einstellung weist der Buddha ebenso klar und deutlich zurück. Der Buddha lehrt vielmehr einen mittleren Weg, dass es zu Wiedergeburt kommt, zu Jati. Dazu ist eine Vereinigung aus materiellen und ideellen Kräften nötig. Die materielle Kraft kennen wir alle, die biologische Vereinigung von Samen und Eizelle, und dazu kommen dann die nicht-materielle, also substanzlose Übertragung von etwas, das aus dem Wunsch an Anhaften, an Nicht-Loslassen und noch nicht neutralisierten karmischen Kräften besteht. Mitunter wird es als Gandharva bezeichnet, mitunter auch als Kernbewusstsein. Den Ausdruck habe ich oben in Anlehnung an Helmut von Glasenapp verwendet. In unserem Lebensrat wird es interessanterweise durch den Affen dargestellt. Ich denke, viele Widerstände gegen das buddhistische Prinzip der Wiedergeburt kommen durch die falsche Vorstellung, es gäbe eine Seele und eine Seelenwanderung. Und ich fürchte allerdings, auch viele Anhänger der Wiedergeburt machen dies aus der falschen Vorstellung bzw. einer falschen Motivation, nämlich dem inneren Wunsch, das Leben nicht loslassen zu wollen. Upadana. Daher ist es bei vielen Menschen so, dass ihnen anfangs Wiedergeburt sympathisch ist, dass sie den Buddhismus deswegen lieben, wegen dieses Upadana einerseits und einer falschen, einer quasi materialistischen Vorstellung von Wiedergeburt. Danach kommt bei vielen Menschen eine Phase der Entfernung vom Wiedergeburtsgedanken. Das ist gesund. Das ist nämlich der Abschied von den falschen, fast möchte ich sagen infantilen, auf jeden Fall aber unreifen Wiedergeburtsvorstellungen. Je weiter wir jedoch ins Entstehen in Abhängigkeit eindringen, desto klarer wird uns, was Wiedergeburt im Buddhismus bedeutet. Es gibt Wiedergeburt, aber niemanden, der wiedergeboren wird. Das ist, wie wenn man eine Kugel mit einer anderen Kugel anstößt. Energie wird weitergegeben, ohne dass eine Identität zwischen der anstoßenden und der angestoßenen Kugel besteht. Etwas ganz Ähnliches machen wir hier auch in der Kerzenzeremonie. Wir geben das Licht weiter. Durch eine Kerze entzünden wir eine weitere. Das Licht wird weitergegeben, die Flamme wird weitergegeben, ohne dass die beiden Kerzen identisch sind. Und wenn wir hier bei Meditation am Obermarkt in der Kerzenzeremonie die Flamme, das Licht, die Energie weitergeben, bedienen wir uns eines nicht-kerzlichen Zwischengliedes, eines Wölzchens. Das ist also so etwas wie der Gandharva oder das Kernbewusstsein oder das, was im Lebensrad als Affe dargestellt wird und mit Vijnana bezeichnet wird. Also das, was zwischen der einen und der anderen Kerze, zwischen dem einen und dem anderen Leben ist. Und wenn wir diese Kerzenzeremonie ausführen, dann symbolisieren wir diese Weitergabe von Energie. Wir symbolisieren diese Art von Wiedergeburt. Wir zeigen unser vielleicht nur rudimentär entwickeltes, aber doch irgendwo vorhandenes Teilverständnis von Entstehen in Abhängigkeit, das sowohl für Vergänglichkeit steht, als auch für Veränderung, für Weiterentwicklung, für die Emanzipation des Menschen, für die Evolution des Individuums zur nächsten Evolutionsstufe, zur Buddhaschaft. Dies ist ein Weg, den wir gehen. Manche schneller, manche langsamer. Ein Weg nicht ohne Rückschlag. Eine Evolution, die über viele Leben geht. Über Leben, die in Abhängigkeit voneinander entstehen. Und ich denke, wenn wir heute, da wir unseres Freundes Rico gedenken, die Kerzenzeremonie machen, dann entzünden wir ein Licht im Gedanken an einen Prozess menschlicher Evolution, den manche von uns in einem Teilabschnitt als Rico kennengelernt haben. Diesen Rico gibt es nicht mehr. Diese Person wird nicht wiedergeboren. Aber der Prozess, dessen Teil Rico war, der geht weiter. Der strebt einer neuen Geburt entgegen. Denn dieser Prozess war, wie jeder der anderen Prozesse, die jetzt hier im Meditationsraum sitzen und die jede einen Namen haben, dieser Prozess Rico war noch nicht vollkommen. Aber Rico hat daran gearbeitet. Und das war karmisch sehr, sehr heilsam.